Gut. Wenn ihr bitte zum heutigen Predigttext aufsteht. Ich lese uns aus Epheser 5, die Verse 6 bis 14. Epheser 5, 6 bis 14. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie die Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist das Licht der Welt und mit dir und durch dich ist es hell geworden und ist es auch heute hell. Herr, wir brauchen dich so sehr. Wir möchten dich bitten, dass du uns mehr zu verstehen gibst, was es heißt, du bist das Licht der Welt. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich war sehr erstaunt bei der Vorbereitung, wie oft es in der Bibel um Licht geht. Das ist irgendwo ein Dauerbrenner in der Bibel. Ich war auch erst auch bewusst geworden, wie viel davon so in unsere Sprache eingeflossen ist. Licht am Ende des Tunnels, sich im Zwielicht bewegen und so weiter und so fort. Licht ist in der Bibel wichtig, Licht ist in unserer Sprache wichtig, Licht ist einfach lebenswichtig. Was passiert, wenn kein Licht irgendwo ist? Es soll ein Mensch, der einfach in eine dunkle, völlig dunkle Kammer gesperrt wird, sterben. Licht brauchst du zum Leben. Ist auch kein Wunder, denn das ist das Erste, was Gott schafft. Unsere Bibel fängt damit an, als Gott diese Erde schafft, ist, werde Licht. Offenbar hat Gott das Erste, was das Wichtigste überhaupt zuallererst geschaffen. Erst die großen Dinge und dann die kleineren. Und das möchte ich auch über diese Predigt stellen. Die großen Dinge. Es kommt auf das Licht an. Ich lese uns nochmal die Verse 6 und 7. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Der Paulus steigt hier sehr negativ ein. Ich habe mal in meinem Studium gelernt und bringe das auch meinen Studenten heute bei, du darfst eigentlich nie negativ einsteigen. Paulus darf das offenbar. Warum? Diese Sache mit Licht ist immer wieder offenbar gefährdet. gefährdet. Irgendwie scheint immer wieder auch die Dunkelheit sich ins Leben einzuschleichen. Und da, wo es eben noch so schön hell war, da wird es plötzlich wieder langsam dämmerig. Und wenn wir nicht aufpassen, zappenduster. Und deshalb steigt Paulus hier ein: Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Es geht um Gehorsam gegenüber Gott. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Licht und Gehorsam, die gehören zusammen. Licht und Gehorsam. Man könnte das einfach so umschreiben: Wann wird es in einem Leben, im Leben eines Menschen wirklich hell? Dann, wenn er Gott gehorcht, wenn er Gott gehorsam wird. Und das ist ja auch das, nach dem wir, die wir heute Morgen hier sind, uns sehnen. Wir möchten so gern Gott gehorsam sein, aber wie? Wie geht das? Hier heißt es: Wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Was hat Paulus eben genannt? Nun ist die Predigt über das eben genannte schon ein bisschen her, das gebe ich zu. Ich glaube, die war Ende November. Und doch wollen wir noch mal kurz in das schauen, was da davor steht. Da ging es darum: Werdet Gottes Nachahmer. Spielt nicht Gott, sondern nehmt euch Gott wirklich zum Vorbild. Nehmt das, was Jesus vorgelebt hat, und lasst euch von Jesus dazu machen, dass ihr so immer mehr ihm ähnlich werdet. Das war unser Thema im November. Offenbar gab es da leere Behauptungen, die in eine ganz, ganz andere Richtung geführt haben. Orientiert euch nicht mehr an diesem Jesus. Schaut euch nicht an, wie Jesus war. In Klammer, das sagt man aber nie offen, oder? Ich habe noch nie gehört: Geh weg von Jesus. Man macht das irgendwie anders. Man bringt andere Lehren hinein. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Was für Behauptungen könnten das gewesen sein? Vielleicht waren das Behauptungen: Ja, du bist eigentlich selber gut. Was soll denn dieses ganze Gerede von wegen, der Mensch ist schlecht? Der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch ist doch nicht so schlecht. Ich bin doch auch nicht schlechter als andere. Manchmal nimmt man dann die allernegativsten Beispiele dazu. So schlecht wie der bin ich nicht. Und das von dem, was man vor Augen hat, passt das ja auch, oder? Also ich habe relativ gute Chancen von dem, was ihr von mir wisst, wenn ich mich zum Beispiel mit, nehmen wir Hitler, vergleiche. Beste Chancen. Zumindest von dem, was offensichtlich ist. Nur ist das der Maßstab. Das ist so ein typischer Betrug, eine Täuschung: Ja, du bist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und eigentlich gefällst du Gott doch mit dem, was du tust. Und andere sind ja noch schlimmer. Das ist die eine Richtung, in die es ausschlägt. Die andere Richtung ist oft, du bist doch eigentlich schon, ja, ich sag mal, ein Stück wie Gott. Ein Stück wie Gott. Manche sagen, das ist so was Göttliches in dir, ein göttlicher Funke, und das musst du nur ausleben. Andere sagen: Ja, du hast doch den Heiligen Geist bekommen, und jetzt wohnt Gott in dir, und jetzt bist du ein Stück weit vergöttlicht. Und so weiter und so fort. Wenn euch das noch nicht begegnet ist, seid froh. Seid froh. Aber ich weiß, dass das bei allzu vielen Christen auf fruchtbarsten Boden stößt. Du bist doch schon ein Stück wie Gott oder vergöttlicht. Was brauche ich dann nicht mehr? Wen brauche ich dann nicht mehr? Jesus. Egal welcher Täuschung du da unterliegst, es ist immer dasselbe. Jesus wird erst ein wenig an den Rand geschoben und dann ganz an den Rand geschoben. Und wer ist am Schluss in der Mitte? Ich. Ich muss aber auch noch eine andere Spielform hier denken. Eine andere Spielform. Das ist, ich sündige nicht mehr. Ist euch das mal begegnet? Ich sündige nicht mehr. Manche sagen dann, ich sündige nicht mehr bewusst. Ich hatte einen Lehrer in der Ausbildung, den ich sehr, sehr schätze, der gemeint hat, ich bin mir der letzten 2 Wochen keiner Sünde bewusst. Und das nicht, weil er weit von Jesus weg gewesen wäre, sondern er hat eigentlich wirklich vorbildlichst immer von dem, was du nach außen siehst, und ich schätze ihn als geistlichen Menschen sehr, er hat eigentlich vorbildlichst mit Jesus gelebt. Aber für mich ist das eine Täuschung zu sagen, ich sündige nicht, weil mir etwas nicht bewusst ist. Vorsicht! Irgendwo bekomme ich dann schon wieder ein Stückchen Unabhängigkeit von Jesus. Ich bin plötzlich selber groß. Wenn ich selber groß bin, dann mache ich Jesus klein. Und dann streiche ich ein bisschen was am Erlösungswerk Jesu weg. Das ist immer so leicht greifbar bei anderen Religionen und bei anderen Konfessionen. Nur, das ist auch mitten in unseren Kreisen, dass wir immer wieder davon gefährdet sind. Das sind Behauptungen und wir glauben diesen Behauptungen. Dieses Thema mit Licht und mit Gehorsam, das greift Jesus selber in Johannes 3 auf. Johannes 3, da ist ein, sind ja so wunderschöne Verse. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Wunderbarer Vers. Das Kapitel schließt mit einem sehr, sehr schönen Vers. Und dann kommt's ganz dicke. Da heißt es in Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Das ist doch eine wunderbare Aussage. Nicht, der bekommt irgendwann oder der kriegt so ein Stückchen ewiges Leben. Nein, der hat ewiges Leben. Punkt, Ausrufezeichen, Schluss. Aber dann ist hier nicht Schluss, sondern es heißt, da hast du ganz recht rein. Und dann geht es nämlich weiter. Da heißt es, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Man könnte es auch anders überschreiben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, in dessen Leben ist nicht dieses Licht gekommen. Der sieht Gott gar nicht wirklich. Und wenn du Gott gar nicht wirklich siehst, dann wird es auch nicht Licht in deinem Leben. Vers 19 heißt es, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Letztendlich ist es, wenn ich Gott gehorchen will, dass ich dem Licht gehorchen muss. Ich möchte Jesus gehorsam sein. Dann wird es wirklich hell. Ich möchte einen zweiten Punkt angehen. Das ist eine wunderbare Zusage. Ihr seid Licht geworden. Ausrufezeichen. Ihr seid Licht geworden. Ab Vers 8. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Das ist nichts, was einem Menschen schmeichelt, oder? Du warst mal früher in der finstersten Finsternis. Aber das ist genau ein Thema hier im Epheserbrief. Ich möchte uns mal einige Verse aus dem zweiten Kapitel lesen. Das ist schon ein Weilchen her, dass wir die miteinander gemacht haben. Epheser 2 von Beginn an. Euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Also wenn du hier stehen bleiben müsstest, dann ist das kein Evangelium, keine frohe Botschaft, sondern Todesbotschaft. Da ist jemand gestorben, da ist jemand tot. Aber da ist eine andere Botschaft hier. Da war jemand tot. Du warst tot. In all diesen Übertretungen, in all dem, was wir getan haben, was Gott nicht gefällt, waren wir nicht etwas geistlich schwach, so ein bisschen krank, verschnupft, auch nicht wirklich krank, sondern wir waren tot. Da ging nichts mehr. Da war kein Leben. Da war nichts, was Gott wirklich gefällt. Und das ist Evangelium, so wie es hier weitergeht. Da heißt es dann, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Früher tot, jetzt lebendig. Früher Finsternis, jetzt Licht. Ich bin heute Morgen sehr, sehr verzagt. Sehr verzagt. Und ich sehe im Moment irgendwie kein richtiges Licht am Ende des Tunnels, außer wenn ich das hier höre. Das ist doch so eine Zusage. Also ich fühle mich heute Morgen nicht gut. Warum fahre ich eigentlich hierher? Und bleib doch zu Hause, Thomas. Ich finde das so einen wunderbaren Zuspruch. Ihr seid Licht. Es geht nicht darum, dass ich mich als Licht fühle. Das wäre heute Morgen bei mir eine recht trübe Funzel, fürchte ich. Sondern es geht darum, dass jemand Licht ist. Riesenunterschied. Fühlen, manchmal fühle ich mich wie das strahlendste Licht. Ob das immer berechtigt ist, ist eine andere Frage. Nein, es geht nicht um dieses Fühlen. Das ist eine der ganz, ganz großen Zusagen. Gott hat dich versetzt aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Das ist einer der Aussagen, die ich mir immer wieder vor Augen stellen muss, damit es Licht werden kann. Ihr gehört zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also Licht kommt immer von Jesus. Weil ich an Jesus glaube, weil es mich immer wieder zu Jesus zieht und weil Jesus mich festhält und weil Jesus für mich gestorben ist, deshalb ist da Licht. Deshalb kann jemand Licht sein. Nicht durch irgendwelche anderen Dinge. Auch das, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich muss es mir immer wieder von Neuem sagen. Diese Verse gehen so wunderbar weiter. Verhaltet euch so, wie die Menschen des Lichts sich verhalten. Das ist erstmal wie ein Anspruch, aber eigentlich ist es doch eine Verheißung, oder? Verheißung. Wenn Jesus es in deinem Leben Licht werden lässt, dann wirst du mit seiner Hilfe dich auch so verhalten können. Leb es aus. Diese neuen Möglichkeiten, die diesem Licht, das du geworden bist durch Jesus, gegeben sind. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Unser Einstieg war: Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Ich hatte gestern ein sehr, sehr schönes Gespräch mit lieben Menschen, wo ich gemerkt habe, wie viel Menschen an eigenen Regeln aufbauen, was angeblich, wie heißt es hier, gut, gerecht und wahr ist, was angeblich Gott will. Und oftmals ist es dann so, was Gott für mich will, aber vor allem für dich. Kennt ihr das? Jesus redet davon und er meint damit die Pharisäer: Ihr legt den anderen schwere Lasten auf, aber ihr selber rührt sie nicht mit dem kleinsten Finger an. Ich will gar nicht darüber befinden, ob diese wohlmeinenden Ratgeber diese Lasten anrühren oder nicht anrühren, das weiß ich nicht. Aber dass man immer wieder von anderen Lasten aufgelegt bekommt, das ist Realität. Statt dass ich Licht sein kann, das Jesus schenkt, bekomme ich so viele Regeln, ein Christ tut das nicht, ein Christ tut jenes nicht, dass es ganz trübe wird und dunkel wird in meinem Leben. Ich selber sehe kein Licht und ich wirke auch nicht mehr als Licht. Wie bekomme ich heraus, Vers 10, was dem Herrn wirklich gefällt? Christen haben so unterschiedliche Erkenntnis und betonen so unterschiedliche Dinge in der Bibel. Was betont eigentlich die Bibel? Auch das wurde mir beim Gespräch gestern so deutlich. Diese Punkte, die oft von Christen betont werden, es ist meistens kein Hauptthema in der Bibel. Meistens. Es ist oft wunderbar, da findest du etwas in der Bibel und denkst, Mensch, das ist doch sagenhaft, was Gott hier uns sagt. Und dann nimmst du diesen einen Punkt und machst ihn zum Hauptpunkt. Das ist eine Riesenstärke, wenn du etwas erkennst. Das ist wirklich toll. Ich habe mich zum Beispiel riesig gefreut, als ich vor einigen Jahren neu entdeckt habe, wie wunderbar es ist, wenn Jesus körperlich heilt. Das ist wunderbar. Ja, es ist zum Staunen, was Jesus manchmal tut. Und ich habe dann erlebt, dass ich mir den Ellenbogen gebrochen hatte und es wurde dafür gebetet und es war geheilt, ja. Eine Woche bin ich mit den Schmerzen rumgelaufen, dann dafür gebetet und Schluss. Jesus ist wunderbar. Nur, das Thema Heilung kommt in der Bibel vor, aber es ist nicht das Hauptthema der Bibel. Und wenn ich so ein Thema dann zum Hauptthema der Bibel mache, dann wird es ganz, ganz schwierig. Weil dann lasse ich diese ganzen vielen anderen Schätze weg. Die kommen vielleicht noch am Rand vor und irgendwann kommen sie nicht mehr vor. Und hier, unser Einstieg war ja Gehorsam. Gehorsam. Es geht in der Bibel immer wieder darum, dass ich das tun kann, was Jesus gefällt. Dass ich das tun kann. Dass er das in mir wirken möchte. Dass er wirklich einen neuen Menschen aus mir machen möchte, der so lebt, wie es ihm gefällt. Er tut. Habt ihr schon mal einen Streit darüber erlebt, wie es besser ist, mehr und mehr heilig zu werden? mehr und mehr geheiligt zu werden. Das ist irgendwie nicht so in. Die Bibel redet ständig von manchen Themen und allzu leicht bin auch ich bei ganz, ganz anderen Themen. Und das ist das Problem. Dann überlege ich nicht mehr, was dem Herrn gefällt, sondern ich bin bei irgendeiner Lehre häufig, einer Lehre, und die wird das Wichtigste. Und wenn du das vertrittst, diesen theologischen Ansatz, diese Meinung, diese große und vielleicht sogar biblische Aussage, wenn du das glaubst, dann bist du richtig. Das ist nicht Evangelium. Glauben ist sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube an eine Person, an Jesus Christus, der für meine und deine Schuld gestorben ist, der für meine und deine Erlösung ans Kreuz gegangen ist. Und darauf vertraue ich. Und Erlösung heißt, dass das mehr und mehr Wirklichkeit wird im Leben. Dass es Licht wird. Das ist mir so wichtig geworden in diesen Tagen, auch nicht erst gestern im Gespräch, auch vorher schon. Irgendwo ist immer die Gefahr, ich halte etwas für richtig und dann stimmt es. Ich muss es tun. Mit all diesen schwachen Kräften, aber auch mit all dieser starken Kraft, die er gibt. Das heißt, wo stand eben unsere Textlesung? 2. Korinther 4. Da geht es ja um Vers 6. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wir haben aber diesen Schatz nicht in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist da bei diesem Umsetzen genau der Punkt. Wenn es Gott Licht in meinem Leben werden lässt, dann gibt er die Kraft, nicht nur zu erkennen, was gut ist, sondern er tut es in mir. Er setzt es um. Mein Unterricht, den ich im Seminar für am wichtigsten halte, das ist Bibelauslegung, Bibel verstehen. Einfach verstehen, was hier gesagt ist. Einfach. Was ist der Kern meines Unterrichts? Das ist das, was eigentlich am einfachsten dasteht, so das Empfinden von mir, auch von meinen Studenten. Das sind nämlich die Worte Jesu. Jesus hat hier unter uns gelebt und 4 dicke Bücher, 4 Evangelien berichten darüber, was Jesus getan hat und was Jesus gesagt hat. Also wenn du irgendwie erfahren willst, was Gott gefällt, wenn du irgendwie verstehen willst, was zu tun und was zu lassen ist, dann doch ganz sicherlich hier, in den Evangelien. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was für ein Ringen das oft ist um Bedeutung. Was genau heißen diese Worte Jesu? Und das möchte ich gerne als Ziel meines Lebens, als ein wesentliches Ziel meines Lebens und Dienstes sehen, um diese Worte ringen, um die Worte Jesu, dass wir sie wirklich tun. Dass wir sie verstehen und dass wir sie gemeinsam umsetzen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir das machen, für uns selbst um diese Bedeutung ringen, aber auch mit anderen im Gespräch, wenn wir das tun, dann wird es wirklich Licht werden. Ihr seid Licht geworden, lebt es doch aus. Ich möchte noch einen Punkt dahin zufügen. Ich möchte uns aus dem Römerbrief aus Römer 12 den Anfang lesen. Auch recht bekannte Worte. Das schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf, also die einzige Reaktion jetzt, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, können dazu setzen, richtet euch nicht länger nach den menschlichen Maßstäben, auch in der Gemeinde, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich habe in meinem Dienst sehr viel mit Menschen Bibel gelesen. Das war vor allem in den ersten Jahren, als ich Christ geworden bin, Hauptsache meines Dienstes. Und manchmal sehne ich mich in diese Zeit zurück. Du triffst dich mit einem, zwei, dreien und liest einfach mit ihnen Bibel. Das ist wunderschön. Ich habe mit Christen und Nicht-Christen Bibel gelesen. Ich habe mit Muslimen Bibel gelesen. Und es war immer wieder der gleiche Punkt. Egal, wo der Mensch stand. Wenn es rein um Verstehen und Denken und Diskutieren ging, wenn es gar noch um Recht haben ging, man kam irgendwie nicht weiter, oder? Man hat diskutiert und diskutiert und man hat es versucht, noch besser auszudrücken. Aber irgendetwas hat der andere einfach festgehalten. Und ich kenne das auch aus meinem Leben. Manchmal halte ich einfach etwas fest, statt mich Jesus einfach auszuliefern und sagen, Herr, ich gehöre ganz dir. Und ich will das Alte wirklich hinter mir lassen. Ich will nicht mehr meine Lieblingssünde festhalten. Ich will mir auch nicht mehr gefallen in meinem Jammern und in meiner Schwachheit. Ich will auch nicht in meiner Selbstgerechtigkeit bleiben, sondern ich möchte mich einfach ganz dir ausliefern. Herr, du bist einfach alles. Und es war so schön dann zu erleben, wenn ein Mensch einfach vor Jesus wirklich kapituliert. Egal, ob er jetzt noch längst nicht Christ ist oder ob er schon 50 Jahre dabei ist. Wenn er einfach vor Jesus kapituliert und sagt, Herr, mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich möchte mein ganzes Leben weihen. Was dann auch an neuen Erkenntnissen plötzlich da ist. Was der Heilige Geist an diesem Menschen plötzlich sagt. Was für sein Leben wichtig ist. Darüber staune ich bis heute immer wieder. Ich möchte euch eine Geschichte dazu erzählen. Da war ein, der damals war er noch Doktorand der Elektrotechnik. Ich habe ja auch Elektrotechnik, Nachrichtentechnik studiert. Und er war gar, mittlerweile ist er längst Doktor, ein hochbegabter Mann. Und er kam zu uns in den Hauskreis. Und hat einen Stapel Bücher dabei gehabt. Ich übertreibe nicht, einen Stapel bibelkritischer Bücher. Und immer wenn wir was gesagt haben hier aus der Bibel, fing der an, in seinem bibelkritischen Zeug zu blättern. Ich habe gedacht, ja Herr, das ist interessant. Und dann kamen Argumente und Fragen und ich fühlte mich eigentlich provoziert. Ich dachte, was wird als nächstes kommen? Und dann habe ich ihn eingeladen zu mir nach Hause. Ich habe gedacht, jetzt geht die Diskutiererei wieder los und er wird vielleicht noch größeren Stapel mitbringen. Noch dickere Bücher. Nein. Wir haben vielleicht eine halbe Stunde über Jesus geredet. Es kam überhaupt keine Kritik. Dann meint dieser Mann, lass uns niederknien, ich möchte es mein Leben Jesus geben. Er wollte sich einfach Jesus wirklich ausliefern. Ausliefern. Und ich glaube, das ist bei unserem Thema Und nochmal, egal wie lange du schon dabei bist, wirklich der Schlüssel. Will ich mich Jesus wirklich ganz, wie war der Ausdruck hier in Römer 12, opfern? Opfern. Mich Jesus wirklich ganz geben, dass er dann sein Licht in meinem Leben Wirklichkeit werden lässt. Unser Text geht weiter mit einer Warnung. Da heißt es in Vers 11, beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Bei dem Vers 12 lehne ich mich manchmal dann zu schnell zurück. Abscheulich ist doch mein Verhalten nicht, oder? Doch, das ist abscheulich, wenn ich Jesus eigentlich schon lange, lange kenne und davon einfach wenig zu sehen ist und ich mir diese Chancen, die Jesus gibt, entgehen lasse. Das ist für mich die große, große Gefahr, vor der Paulus hier warnt. Mensch, lasst doch Jesus mehr aus euch machen. Überprüft euer Leben, steht hier. Da heißt es, beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt. Unter keinen Umständen kann man es denn so eng sehen. Auch das kenne ich so gut, dass ich mir überlege, ja, ganz so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht, oder? Und das macht doch jeder. Und auch meine Geschwister hier in der Gemeinde, die scheinen das ja auch manchmal nicht so eng zu sehen. Und warum muss ich das eigentlich so genau nehmen? Hier steht, ein Tun, das der Finsternis entstammt und keine guten Früchte hervorbringt. Es ist doch nicht die Frage, was das im Leben vom anderen bewirkt, sondern es ist die Frage, was für eine Frucht bewirkt das erstmal in meinem Leben. Zum Beispiel, wie ich rede, wie ich lebe, womit ich meine Zeit verbringe, wie ich mich anderen gegenüber verhalte. Jesus sagt ganz einfach, wir sollen einander lieben. Ja. Habt ihr schon mal einen Liebestest gemacht für euer Leben? So wie es einen Gabentest gibt, es gibt ja mittlerweile für alles auch gewisse Tests mit Fragebögen und allem drum und dran, gibt es auch einen Liebe-Lernprozess, so hieß das Buch früher. Ein Liebe-Lernprozess. Und ich möchte mal diese Materialien beiseite schieben. Aber dieses Stichwort, ein Liebe-Lernprozess, finde ich ganz, ganz treffend. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen. Und da muss ich mir doch, genau wie es hier steht, überlegen, was in meinem Leben ist denn wirklich Liebe? Was tue ich aus Liebe? Wo kommt Liebe auch bei anderen wirklich rüber? Und was hat letztendlich ganz andere Motive und ganz andere Auswirkungen? Und wenn du das selber nicht weißt, bei mir würde ich ganz einfach sagen, ich frage am besten meine Ehefrau. Ich habe sehr ehrliche Kinder. Die haben einem im Laufe der Zeit manches gesagt. Bin ich sehr, sehr froh drum. Schon als sie sehr klein waren, haben sie ihrem Papa sehr deutlich die Meinung gesagt. Ganz lieb, ganz treffend und ganz voll Liebe. Wir brauchen manchmal einen Spiegel, ein Gegenüber, das uns das auch sagt. Das uns korrigiert, das uns aber auch bestätigt und sagt, Mensch, das, was bei dir rüberkommt, das ist einfach so viel Wärme und so gut für andere, da ist in deinem Leben schon sehr, sehr viel da. Da hat Jesus was aus dir gemacht. Wir brauchen an dem Punkt einander sehr, sehr stark. Ein Liebe-Lernprozess. Nochmal, das geht nicht mit Fragebögen und Ähnlichem. Das fängt damit an, dass ich mich Jesus wirklich ganz ausliefere, dass ich ringe um das, was er gesagt hat und das wirklich verstehe und dann auch überlege, was in meinem Leben stimmt und was in meinem Leben stimmt nicht. Ich möchte nicht zurück in die Finsternis. Ich schließe mit dem letzten Punkt hier. Vers 13 und 14. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Das ist zum einen ganz, ganz positiv und befreiend. Warum? Weil ich dann endlich aufhören kann, Versteck spielen zu müssen vor mir selbst und vor anderen. Und das, was, und wenn Finsternis ans Licht kommt, schon vom Bild her, wenn wir jetzt das Licht hier ausmachen und du machst ein bisschen Licht an, die Finsternis muss weichen. Das heißt, wenn ich endlich einmal vor Gott, und es kann oft eine Hilfe sein, auch vor Menschen aufdecke, was es da an Finsternis im Leben gibt. Das kann Sünde sein, das kann Hoffnungslosigkeit sein, Angst, Verzweiflung und so weiter und so fort. Wenn ich das mal ans Licht bringe, ist oft sehr, sehr viel geholfen. Und ich weiß, dass wir Männer uns damit oft schwerer tun als unsere Frauen. Kann auch mal andersrum sein. Aber häufig ist es so, dass Männer ganz, ganz große Probleme haben, irgendwas ans Licht zu bringen. Und wie befreiend ist es, das endlich mal auch einem anderen Menschen anvertrauen zu können. Martin Luther, und er kommt ja nun ganz, ganz stark aus der katholischen Kirche. Und man würde denken, ja, alles, was an der katholischen Kirche war, schiebt er alles weg. Nein, Luther hat genau das getan, was in der Bibel steht, prüft alles, aber das Gute behaltet. Und deshalb hat er zur Beichte geraten. Zur Beichte. Warum? Damit es ans Licht gebracht wird. Ans Licht gebracht. Nicht erst, wenn ich mal vor Jesus stehe später. Das wird ein sehr interessanter Moment, wenn da alles ans Licht gebracht wird. Nicht erst da später, sondern auch heute schon ans Licht bringen. Ich möchte uns da Mut machen. Ich schließe mit Jesaja 60, Vers 1. Da heißt es, auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Johann Wolfgang von Goethe soll am Ende seines Lebens gesagt haben, gebeten haben, mehr Licht. Ich möchte das nicht erst am Ende meines Lebens tun, sondern heute. Herr, mehr von deinem Licht in meinem Leben. Ich möchte uns heute ein, zwei Minuten der Stille geben, wo jeder persönlich mit Jesus reden kann.